Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören als Paralleltext für heute einen Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Und dort heißt es: Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen und was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Danke, Herr, für dein Wort. Mach es lebendig in unserer Mitte und segne nun unser Reden und Hören in der Kraft deines Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, Heiligabend, zwei Weihnachtsfeiertage, die Festtage sind schon vorbei. Der Alltag hat uns wieder. Und für die Werbung ist Weihnachten bereits abgehakt. Wir werden auf Silvester eingestimmt. Und nicht mehr lange, dann wird der Christbaum entsorgt, die Krippenfiguren und der Weihnachtsschmuck verschwindet wieder in Kartons. Weihnachten ist aufgeräumt für ein Jahr. Hoffentlich nicht auch der, dessen Geburtstag wir gefeiert haben. Brauchen wir ihn denn? Können wir die Herausforderungen des neuen Jahres ohne ihn meistern? Ich brauche ihn. Und deshalb möchte ich mit Paul Gerhardt sprechen, mein Heiland. Dich möchte ich für und für in, bei und an mir tragen. Drei Punkte zu unserem Text. Der erste, Jesus das Leben oder der Mehrwert vom Leben. Sind wir nicht alle am Leben, Sie und ich? Das Blut schießt durch unsere Adern, wir essen und trinken, sind begabt, erfinderisch, fantasievoll, kreativ, auch kantig und eigenwillig. Wir genießen das Leben mit seinen schönen Zeiten und doch reicht es uns nicht. Wir wollen mehr vom Leben, mehr Lebensqualität. Für die einen Gesundheit, ein Lottogewinn, Harmonie, für andere eine Traumvilla am Meer. Ein Luxusurlaub auf der MS Deutschland für 600 bis 700 € am Tag oder einfach nur glücklich sein. Da kommt mir eine betuchte ältere Dame in den Sinn. Sie und ihr Mann erfüllten sich ihren Lebenstraum in Spanien. Eine Villa an der Costa Blanca. Und ihr begegnete ich in einem Seniorenheim oder Residenz, wie man da sagt, krank, verwitwet und zuletzt bettlägerig. Ich habe sie öfter besucht und einmal sagte ich zu ihr: Lissi, du hast hier ein schönes Zimmer mit Blick auf das Meer. Den Strand, das Meer mit den Sonnenauf- und Untergängen erleben, liebe Gemeinde, traumhaft schön. Und viele sehnen sich danach. Aber die Antwort dieser Frau war ernüchternd, fast resignierend. Wilfried, wenn du das Meer 2 Jahre lang siehst, ist es auch nichts mehr Besonderes. Und sie hat es genossen, viele Jahre. Und jetzt ist alles anders geworden in ihrem Leben. Wie schnell sich Lebensträume und Wünsche relativieren können. Bete doch noch mit mir, bevor du gehst, sagte sie fast immer beim Abschied. Und liebe Gemeinde, auch das ist Leben, der Mehrwert vom Leben. Wie viele suchen ein erfülltes, lohnendes Leben, ein Leben ohne Make-up, ohne Furnier. Johannes sagt uns, eure Sehnsucht ist gestillt. Das Leben ist erschienen. Zwar nicht als Strandurlaub oder als philosophische Wahrheit oder als esoterische Wundertüte. Nein, Gott selbst hat sich aufgemacht, in diese Welt zu kommen, in der Gestalt eines Kindes, klein und schwach, verletzlich, geboren im Stall. Und da liegt es in Windeln und auf Heu und auf Stroh. Das ist Gottes Antwort auf die Frage nach dem Leben, auf die Frage nach dem Frieden. Ein Kind, hineingestellt in einen zerstörten Globus, in eine Welt voller Unheil, hineingestellt in Hass und Krieg. Ein Kind als Lösung irdischer Probleme. Ein gewagtes Unternehmen. Oder ist es gar ein krasser Irrtum? Die Zweifel an dem Kind von Bethlehem sind Johannes längst bekannt. Und ebenso ist ihm vertraut, dass viele die überlieferten Berichte und Geschichten bis heute als Fabeln, als klug ausgedachte Märchen abtun. Aber er lässt es nicht gelten. Sein Gegenargument ist seine Augenzeugenschaft. Gleich dreimal wiederholt er hier sein Zeugnis. Jesus, das Wort des Lebens, das Leben ist erschienen, das Leben, das beim Vater war, ist uns erschienen. Des Vaters einzig Kind ist ewig, bevor es als Mensch auf die Erde kam, gekreuzigt, auferstanden und erhöht wurde in den Himmel. Und wir haben es gesehen. Und wir als die Jünger sind mit diesem Wanderprediger durch Israel gezogen. Wir konnten ihn berühren, wir konnten ihn bei der Hand fassen, wir konnten ihn betrachten. Und wir staunten über seine Wunder. Kranke konnten wieder aufstehen, Blinden gab er das Augenlicht zurück. Und kaputte Typen fanden Halt. Und er vergab Sünden. Und alle, die zu ihm kamen, schöpfte neue Hoffnung für die Zukunft. Und seine Worte waren voller schöpferischer Kraft. Und wir als seine Jünger haben sie aufgesogen und spürten, wie sie unsere Existenz, unser Wesen veränderten. Und wir glaubten an ihn. Und liebe Gemeinde, Johannes erzählt das Geschehene weiter und immer weiter, die Botschaft von der Menschwerdung Gottes, die das Leben ist, darf in unserer Zeit und Welt nicht verstummen. Und Gott beauftragt uns, dieses Meer vom Leben zu verkündigen bis ans Ende der Welt. Egal, wie gottvergessen eine Generation auch ist, egal, wie gleichgültig, überheblich und ablehnend sich manche gegenüber Gott und Kirche verhalten. Aber ich frage Sie, was können wir denn denen sagen, die nach erfülltem Leben, nach lohnendem Leben, nach dem wahren Leben lechzen? Zunächst, wir können sie ermutigen und sagen, ihr rennt bei Gott offene Türen ein, ihr gefällt ihm, weil ihr ehrlich seid. Und bei Jesaja wird versprochen, es muss nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind, über denen, die in Irrungen und Wirrungen unterwegs sind, in Zweifeln und in Zerrissenheit des Lebens. Er kommt mit seinem Licht zu uns und weiß den Weg und kann Türen öffnen. Manfred Siebald singt, ohne Gott geht es in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Unser Leben bekommt auf einmal eine neue Perspektive. Und wir bekommen wieder festen Boden unter die Füße, Leben mit Mehrwert. Und viele in unserer Gesellschaft sind am Limit ihrer Kraft und erfahren Mobbing und kommen mit dem Stress nicht mehr zu Rande. Und immer mehr fühlen sich ausgegrenzt, einsam und leiden unter der gesellschaftlichen Herzenskälte. Gott, der ein Herz für uns hat, sagt, ich mag dich. Du bist mir wichtig und wertvoll. Dein Leben soll gelingen. Und wo unser Herr ist, liebe Gemeinde, da wird unser Leben mit Freude und Liebe erfüllt. Da erfahren wir Wärme und Zuwendung. Und ich darf zur Ruhe kommen und werde gewiss, ich werde verstanden. Ich bin angenommen, wertgeschätzt und gewürdigt. Lebenswertes Leben. Und sind wir als Christen immer gut, froh und munter unterwegs? Dann schau mal genau hin. Kennen Sie das? Und manchmal ganz fromm, eingewickelt, egoistisch und lieblos sein? Ich schon. Rechthaberisch und stolz und manchmal sogar bitter und ekelig. Und wenn sich das Wort des Lebens von uns abdrehte? Nein, Gott kommt zu uns, nicht um uns zu entschuldigen, sondern um seine Gnade anzunehmen. Groß ist des Vaters Huld. Der Sohn tilgt unsere Schuld. Wir waren all verdorben durch Sünd und Eitelkeit. So hat er uns erworben. Jesus, der am Kreuz für uns einsteht vor Gott, der räumt den Ballast der Sünde weg und vergibt uns. Und wir, Mensch, wir können wieder befreit aufatmen und neu starten. Das Wort des Lebens will uns auch dort begegnen, liebe Gemeinde, wo uns die Worte ausgehen. Im Krankenzimmer, am offenen Grab, wenn das Herz zerbrochen ist und wenn uns die Unsicherheit überfällt. Und wie oft durfte ich erleben, wie durch die Gegenwart des Herrn in Wort und Sakrament Brot und Wein, Herzen aufgerichtet und getröstet worden und neue Kraft empfangen haben. Mehr wert, weil das Leben erschienen ist. Ich habe es nicht in meinem Konzept, ich habe immer überlegt, ob ich es sage. Es war in Singapur in einem Krankenhaus. Und da wurde ich gebeten, ein Abendmahl zu geben in lutherischer Form. Diese Schlichtheit müssen Sie erleben, in so einem Zimmer. Und wir haben gebetet. Und dann ein Jahr später sagte dann diese Person, das hat mein Leben noch einmal verändert, gestärkt. Und Konflikte und Probleme verändert und geheilt. Das ist das Wort, wo unsere Worte null sind. Und da wirkt er mit seiner Kraft. Das zweite, Leben heißt Gemeinschaft haben. Der Gott des Himmels und der Erde ist menschenfreundlich. Und zum Programm des Gekommenen gehört es, nahe bei den Menschen zu sein und mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Und das geschieht, wie Johannes sagt, durch die Verkündigung des biblischen Wortes. Damit ihr mit uns und mit dem Vater und seinem Sohn Gemeinschaft habt. Martin Luther sagt, das Evangelium Jesu lockt, ruft, lädt uns ein, um und heimzukehren zum Vater im Himmel. Und wer sich darauf einlässt, der hat Gemeinschaft mit Gott. Und stellen Sie sich das einmal vor, wenn man sich das überhaupt vorstellen kann, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der letzten Instanz dieser Welt, in Beziehung stehen zu können, zu dürfen. Ich frage Sie, gibt es etwas Größeres? Er redet mit uns in der Predigt und ich merke, Mensch, das geht ja dich an. Und zugleich dürfen wir mit ihm reden wie mit einem Freund. Und wer zu Jesus gehört, liebe Gemeinde, der ist nicht mehr solo, der gehört zur Familie Gottes, der ist hineingestellt in eine weltweite Gemeinde, Kirche. Und der Reichsgraf Zinzendorf, dem wir die Losungen verdanken, schreibt einmal, ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Etwas flapsig gesagt, liebe Gemeinde, Jesus gibt es immer nur im Doppelpack, verstehen Sie? Also zusammen mit seinem Bodenpersonal. Jesus allein kriegen sie nicht. Und aussuchen der Gemeinde, das geht auch nicht. Ob es dann besser wäre, bezweifle ich. Wir gehören zusammen als Christen, als Schwestern und Brüder, bunt gemischt, unterschiedliche Typen und Typinnen und Charakteren, verschiedene Prägungen, Denkweisen, Erfahrungen. Und zugegeben, nicht immer pflegeleicht. Und wenn es bisher pflegeleicht war und ich käme dazu, verstehen Sie, dann würden die Leute sagen, nicht mehr pflegeleicht. Verstehen Sie? Ich empfinde es wie ein Gen, das mir eingepflanzt ist. Es zieht mich hin zu dieser Gemeinde, zum Gottesdienst. Und im Übrigen halte ich diese Christusgemeinschaft für ein beglückendes Vorrecht. Egal, wo immer man hinkommt auf dieser Welt, es gibt Gemeinschaft mit Christen. Und das ist ein Erlebnis. Aber wer Gemeinschaft und Gottesdienst auf Sparflamme kocht, merkt irgendwann, dass bei ihm die Freude am Glauben, das Interesse an Gott und Bibel nachlässt. Und mich beglückt das, macht mich froh und festigt meinen Glauben, dass es diesen Ort auf diesem Globus gibt, wo Gemeinde Jesu zusammenkommt und wo ich mich zu Hause fühlen kann. Verstehen Sie, wo man gemeinsam seine Schuld zum Tisch des Herrn trägt. Und da kann man in der Gemeinde mit Mitchristen die Hände falten zum Dank und fürbitten, gedenken an andere, die in Schwierigkeiten und Not unterwegs sind. Und das alles freiwillig, ohne jeglichen Zwang. Mir tut das gut. Und Ihnen? Das Dritte. Leben heißt, voller Lebensfreude zu sein. In Vers 4 finden wir die Zielangabe des Briefes, damit eure Freude vollkommen sei. Das Kommen Jesu hat mit Freude zu tun. Und das Wort des Engels in der Christnacht haben wir ja alle noch im Ohr. Ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland, der Retter geboren. Luther sagt in seiner Weihnachtspredigt 1531, der Engel beschreibt, was Christus heißt und ist. Große Freude. Jesus heißt, nach der Aussage des Engels, große Freude. Und das bedeutet, Jesus ist beides. Das Leben und zugleich die große Freude. Und wie ein roter Faden zieht es sich durch das Evangelium Freude. Und behaupte ich zu viel, wenn ich sage, Der Grundton eines Christenlebens ist auf Freude gestimmt. Christen sind fröhliche Leute. Und nirgends auf dieser Welt wird so viel gesungen wie in christlichen Kirchen und Gemeinden. Und auch dort, man mag es nicht glauben, wo Bomben fallen, wo Menschen gerade das Nötigste zum Leben haben, wird gesungen zur Ehre Gottes. Denken Sie an unsere schönen Weihnachtslieder. Nun singet uns halt froh, fröhlich soll mein Herz springen, das haben wir eben gesungen. Und dann am Schluss, o du Fröhliche, o du Selige und noch manche mehr. Mit welch ansteckender Freude beginnt Bachs Weihnachtsoratorium. Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage, rühmet, was heute der Höchste getan, lasset das Zagen, verbannet die Klage, stimmt voll Jauchzen und Fröhlichkeit an. Und liebe Gemeinde, das bewegt mich immer von Neuem. Ob wir das erklären können? Selbst am offenen Grab, im Angesicht des Todes, singen wir Christen. Nicht irgendetwas, sondern in dir ist Freude in allem Leide. Und wer dir vertraut, hat wohl gebaut. Aber das sind nicht wir. Das ist Christus in uns, der auferstanden ist und der lebt. Und das Leben, das mit ihm beginnt, lässt uns über die Gräber hinausschauen auf das ewige Leben im Hause des himmlischen Vaters. Und darum können wir singen. Und diese frohe Botschaft wollen wir erzählen, immer und immer wieder in unserer Umgebung, in dieser Welt. Und das wird nicht immer leicht sein, das wissen wir. Wenn uns Angst, Zweifel, Anfeindung umgeben und das Leben schwer machen wollen. Aber wir sind nicht allein. Jesus, der Lebendige, ist mit uns und viele andere, die des Glaubens sind, sind mit uns unterwegs. Und immer dann, wenn Menschen das Evangelium hören und glauben, kommt Freude auf bei ihnen und bei uns. Amen. Und der Friede Gottes, der unser Denken übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Und